Willkommen bei Antenne Baldrian mit dem Claudio
und dem Dominik.
Wir sind wieder einmal in der Gegenwart nach unserem letzten 1918 Ausflug und reden heute unter anderem über Rumänien. Dort sind die Leute auf der Strasse, nicht weil es so ein toller Sommer war, sondern schon seit dem Dezember letzten Jahr.
Genau.
Fast wöchentlich wird eine Demonstration abgehalten und jetzt in den Sommermonaten ist das auch einigermaßen gut, ganz eskaliert ist es nicht, aber es hat doch prekäre Tage gegeben in Bukarest mit wieder Hunderttausenden von Demonstranten, auch sehr viele Rumänen aus der Diaspora, die auf Rumänien sind, eigentlich nur zum gegen die sozialdemokratische Regierung protestieren. Und wir haben uns jetzt einmal gefragt, wieso ist das eigentlich so? Schaut das mal an. Mal zum Anfang müssen wir sicher mal ein halbes Jahr zurück oder vielleicht sogar zwei Jahre zurück. Ende 2016 waren Parlamentswahlen in Rumänien, wo eben die PSD, das sind Sozialdemokraten, einen Wahlsieg errungen haben und dementsprechend auch die Regierung haben können stellen, wie so oft. Rumänien ist dort ein komischer Fall eigentlich, was so ostdeutsche Ex-Sowjetstaaten anbelangt.
Nicht ostdeutsche.
Osteuropäische. Ostdeutschland können wir dann auch so. Osteuropäische Ex-Sowjetstaaten. Da wir dort dann eigentlich so nach der Wende eigentlich nie wirklich eine klare, auch eine politische Wende dann halt vollzogen hat. Es hat dort nach der Wende so eine kurze Zeit lang so eine bürgerliche Regierung gegeben, aber die ist dann nach wenigen Jahren auch schon wieder abgewählt worden. Und dann ist eigentlich die PSD an die Macht gekommen, die größtenteils eigentlich aus Ex-Kommunisten bestanden hat.
Also die heutige PSD, die ist ja irgendwie, glaube ich, so Anfang der 2000er entstanden durch Fusionen von so mehreren Parteien, oder?
Mhm.
Aber es sind eigentlich die gleichen Leute, die jetzt schon nach der Wende eigentlich so ein bisschen Sagen hatten, mehr oder weniger.
Ja. Genau, ja. Also das ist so irgendwie ein Potpourri aus verschiedenen Parteien. Es, durch eben viele Korruptionsskandale auch in der oberen Etage gibt es das auch, oder hat es immer wieder mal gegeben, dass irgendeiner geschasst worden ist nach seiner Karriere oder irgendwie wieder so ein eigenes Projekt aufgezogen hat. Das gibt es auch. Über was reden wir heute eigentlich? Das ist, falls man sich noch mag erinnern, um letzte Weihnachten herum ist es in Bukarest recht ungemütlich zu und her gegangen. Es sind auch sehr viele Leute auf der Straße gewesen. Ich weiß nicht, ob man sich noch mag an das erinnern. Ich noch so knapp, dass das das Thema war, so um Weihnachten herum.
Mhm.
Und der Grund dort war, dass gerade vor Weihnachten und dann im Januar 2018 es um eine Verabschiedung gegangen ist von einer Justizreform, die die Arbeit so in der Antikorruptionsbehörde von Rumänien sehr schwierig macht. Sprich, halt einfach die Überführung von angeklagten Leuten oder eben dann vor allem Parlamentarier wegen Korruption, das einfach stark erschwert hat. Das hat eigentlich auch noch eine Vorgeschichte, die mit einer Frau zusammenhängt, mit der Chefanklägerin von dem Antikorruptionsdirektorat von Rumänien.
Das DNA.
DNA heisst das. Und sie heisst Laura Codruta Kövesi. Die ist Leiterin geworden von dem DNA und die hat, seit sie angefangen hat, 2013 ist das gewesen, stark aufgeräumt, vor allem auch im Parlament. Hat dort sehr viele Korruptionsfälle aufgedeckt, hat sich auch nicht gescheut, eigentlich so die ganz grossen Player eigentlich auch anzulängen dort. Was unter anderem dazu geführt hat, dass der Liviu Dragnea, oder Dragnea, das ist der Chef von der PDS, verurteilt worden ist, wegen Korruption. Also nicht zu seiner eigenen Bereicherung. Es ist dort irgendwie um einen Fall gegangen von zwei, in dem Sinne illegal angestellte Arbeiter, wo Parteigelder in dem Sinne unterschlagen worden sind, oder falsch. Falsch gebraucht worden sind. Es ist dann aber so gewesen, dass im Juli, das Jahr, am 9. Juli, ist die entlassen worden vom Präsident von Rumänien, vom Klaus Iohannis. Obwohl man dort natürlich fairerweise muss sagen, der hat sich stark dagegen gesträubt. Ich muss glaube ich da mal irgendwie so ein bisschen die Geflechte irgendwie erklären.
Also so wie ich es gelesen habe, ist es so gewesen, dass irgendwie der Justizminister die Entlassung irgendwie verlangt hat oder beantragt hat. Mhm. Das war ein bisschen umstritten gewesen, wie das genau aussieht, ob der Staatspräsident muss Folge leisten oder nicht. Mhm. Johannes hat das eigentlich zuerst nicht wollen und dann hat aber das Gericht offenbar entschieden, dass er sich nicht inhaltlich einmischen darf in so Personalentscheiden. Dann hat er sich eigentlich quasi müssen entlassen.
Mhm. Genau, ja. Vorgelaufen. Ja, irgendwie im Juni ist da der Justizminister anscheinend, das muss glaube ich eine rechte Show gewesen sein, mit einer 36-seitigen Rede irgendwie vor Presse gestanden und hat irgendwie 80 Minuten irgendeine Rede gehalten, wieso die Frau Kövesi überhaupt nicht mehr tragbar sei und was die alles falsch gemacht haben und wo dass sie überhaupt überall ihre Kompetenzen überschritten haben. Entlassen muss sie eben der Präsident, der Klaus Iohannis, der ist nicht Teil von der Sozialdemokraten, der ist bei der PNL, das sind die nationalen Liberalen, nennen die sich. Ich glaube, das ist so etwas Ähnliches wie halt sonst Liberale.
Ja,
also ich bin mir nicht ganz, können die auch nicht so gut. Aber
einen konservativen Einschlag hat vielleicht noch,
oder? Mhm. Vielleicht wie so ein kleiner FDP bei uns oder so.
Genau, ja.
Ja. Genau, hat sich dann geweigert und hat dann das höchste Gericht eigentlich beordert, das nochmal anzuschauen. Aber auch das Gericht, das ist eigentlich stark in PDS-Hand. PDS, die führen, also die haben noch mit so einer kleinen Partei eine Koalitionsregierung. Also sie haben eigentlich fast die Hälfte der Stimmen. Und auch noch eine spannende Personalie in dem ganzen PDS-Gefüge ist eigentlich eine von den wichtigsten Personen im Staat, nämlich eine Premierministerin. Das ist Vasilia Viorica Dancila, wenn die so heisst.
Kann man nicht machen.
2016 sind eben die Wahlen gewesen. Sie führt eigentlich schon die dritte Regierung an in dieser PDS-Legislatur. Und die scheint mal so wirklich null Schnall von gar nichts zu haben. Das ist, glaube ich, einfach so eine Marionette von dem Dragnea, eben von dem PDS-Chef. Je mehr man eigentlich über das lässt.
Das heisst ein paar PSD, gell?
Hey, was habe ich gesagt?
PDS.
PDS.
Das ist Deutschland.
PSD, genau. PSD. Wo bin ich jetzt gewesen?
Also das Ding ist ja, die Premierministerin, die ist ja, also von dem geht man aus, die ist ja nur Premierministerin, weil der Dragnea nicht kann Premierminister sein, weil er vorbestraft ist, oder?
Genau, ja. Der darf das eben nicht werden. Also, ja, wäre es auch geworden, oder vielleicht wird es ja mal noch da irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht kommt er mal eine Amnestie über so.
Wer weiß? Ob der nächste Präsidentschaftswahl vielleicht.
Mhm. Lustig finde ich eigentlich, dass man von der auch irgendwie so wie fast nichts gehört oder weiss oder was auch immer. Also sie war schon im EU-Parlament und ist jetzt Premierministerin. Hat anscheinend mal in einem Interview das Gefühl gehabt, Pakistan und Iran seien Teil von der EU.
Was? Das ist ja fast Palin-mässig.
Ja, eben, die hat eigentlich schon fast so auch so Trumpsches Potenzial. Scheint noch blöder zu sein. Ja, das ist einfach so eine Marionette-Regierungschefin, ja. Also eigentlich sehr erschreckend. Das ist wirklich Je mehr man irgendwie über das ganze Rumänien liest, ist das wirklich einfach so ein Netzwerk, wo sich einfach an dieser Macht haltet. Und irgendwie ab und zu kommen zu ein paar Hörst, eben jetzt da irgendwie der Johannes, der dann halt als Präsident gewählt wird. Ich denke, das ist einfach eine Direktwahl, der hat recht knapp anscheinend gewonnen.
Ja, er hat dort noch gegen Victor Ponta gewonnen. Der war der Ministerpräsident gewesen, der Ponta, der ist auch von der PSD.
Mhm.
Und der hat verloren gegen Johannes und der Ponta hat kurze Zeit später zurücktreten. Der ist auch Ziel von Verfahren, Gegenstand von Verfahren wegen Korruption. Mhm. Aber der ist dann freigesprochen worden im Mai von diesem Jahr, offenbar.
Ja, und der hat auch schon wieder eine neue Partei gegründet.
Der ist ausgeschlossen worden.
Der ist wieder am Start.
Er ist auch noch jung, gell? So wie 70 Jahre gegangen.
Und die Rumänen wissen da irgendwie nicht, wie sie aus dem ganzen Sumpf rauskommen. Ausser halt demonstrieren.
Ja, also klassisch ist ja mal zuerst, dass sie eben irgendwelche Reformen anstoßen, die dann eigentlich die Verfolgung wegen Korruption, die jetzt in den letzten Jahren eben zugenommen hat, durch die Beauftragte da bei der Staatsanwaltschaft, dass die eigentlich wie quasi unterbunden wird. Ich meine, das ist schon noch ein ziemlich starkes Stück, oder? Ist von den ärmsten Ländern in der EU. Eine hochkorrupte Machtelite, die dann Gesetze irgendwann schon davon anpassen, damit sie nicht mehr verfolgt werden können.
Mhm.
Ja.
Ja, das ist eigentlich wirklich recht schamlos. Ich frage mich einfach, also ist einfach überhaupt nicht auf der Agenda irgendwie, oder? Auch politisch jetzt so in Europa, habe ich das Gefühl.
Mhm.
Was ist das da? Wollt man da einfach Stabilität vielleicht?
Ja, ich weiß nicht. Also, ja, jetzt in Brüssel selber ist es wahrscheinlich schon ein Thema, oder? Aber die Kevesi, die ist ja so ein bisschen Everybody's Darling im Westen.
Mhm.
Aber man muss halt auch immer aufpassen als Europa, dass man sich auch nicht zu fest einmischt in quasi innerstaatliche Angelegenheiten. Gerade in Osteuropa ist es ein bisschen heikel und so.
Mhm.
Aber wahrscheinlich interessiert es auch zu wenig. Rumänien ist auch zu wenig wichtig für die EU, oder?
Mhm. Das ist auch einfach etwas, was mich manchmal so ein bisschen stört. Ich meine, irgendwie so über eben dann andere Reformen irgendwo in Ungarn, wo vielleicht irgendwie eben nur dann als Populismus irgendwie halt abtoviert oder irgendwie fremdenfeindlich, dass man halt irgendwie Ausländer tut diskriminieren. Das hat ja mehrere Mal eigentlich verdammte Shitstorms hervorgerufen. Also eigentlich auch so die ganzen europäischen Politzirkel dort.
Mhm.
Und ich meine, das ist ja irgendwie wirklich so, das hat fast noch mehr irgendwie Hände und Füße, finde ich. Also, ich meine, da hast du ja wirklich Leute, die halt einfach ein ganzes hohe Land auseinandernehmen.
Ja, aber das hast du in Polen eigentlich auch, oder? Also, Justizreform dort ist jetzt geht es nicht um Korruption, sondern wie wir das oberste Gericht absetzen, oder?
Mhm.
Das Gleiche mit den Mediengesetzen in Ungarn und in Polen, wo man eigentlich so ein bisschen will, politische Kontrolle ausüben über grosse Medien. Das ist natürlich auch hochproblematisch. Aber eben, wie gesagt, ich glaube, Rumänien ist eigentlich halt auch ökonomisch viel zu wenig wichtig. Also gerade im Gegensatz zu Polen. Polen ist halt eine viel gewichtigere Stimme innerhalb von der EU, als das Rumänien ist.
Mhm.
Rumänien ist, glaube ich, das zweite ärmste Land in der EU. Es fällt halt auch, glaube ich, ein bisschen schwerer, dort drauf zu zahlen als in Polen. Wo in Polen kann man auch sagen, schaut mal, was ihr da für eine Entwicklung genommen habt in den letzten 15 Jahren und so, dank der EU und bla bla bla. Und jetzt müsst ihr auch ein solidarisch sein mit uns. Und, also gerade jetzt, was Flüchtlinge angeht und so, und in Rumänien weiss man halt, ja, dort willst du auch keine Flüchtlinge hinschicken, ehrlich gesagt. Also ich weiss halt nicht. Ja.
Ja gut, das ist ja eigentlich de facto sowieso eher ein Fluchtland. Also das ist ja ein schrumpfende Bevölkerung,
ja, das ist auch gar nicht gewusst. Krass. Ja, die haben so Zeit vom Sozialismus haben die noch über 22 oder sogar 23 Millionen Menschen gehabt.
Mhm.
Jetzt sind sie unter 20 Millionen, glaube ich.
Ja.
Das ist krass.
18, irgendwas. Ja.
Ja, eben irgendwie oder 4 Millionen Rumänen leben irgendwie im Ausland.
Mhm. Ja, oder hat es damit zu tun, dass sie halt sozusagen eigentlich einfach gute Europäer sind. Und halt wie, also so die europäische Politik vielleicht auch einfach mittragen.
Das kann,
meine, das ist ja das Problem, das du, oder die hast du jetzt nicht mit Rumänien, aber dass sie halt irgendwie außenpolitisch oder so EU-politisch querstehen.
Wüsste ich jetzt auch nichts davon, ne? Ich habe jetzt gerade noch schnell vorhin gelesen, das ist ein neuer Artikel, dass die Sozialisten, ein Berater von der Ministerpräsidentin, hat jetzt irgendwie den Präsident Johannes mit dem Hitler verglichen. Das finde ich auch noch geil.
Oh, geil.
Ist natürlich ein bisschen ein Geschmäckchen, weil der Johannes ja ein sogenannter Siebenbürgener Sachse ist, oder?
Genau.
Also das sind echt so eine deutsche Minderheit in Rumänien. Also krass ist halt, also ich weiß, ich kann mich noch erinnern, der Ponta, der hat auch zurückgetreten wegen, es hat irgendwie mal so eine Disco-Brand gegeben in Bukarest, wo irgendwie 60 Leute gestorben sind und so. Und dort hat es schon riesige Proteste gegeben, wo da irgendwie auch rausgekommen ist, ja, der Besitzer von dem Lokal irgendwie irgendwelche staatliche Stellen geschmiert hat, damit er die Vorschriften nicht muss einhalten und so, oder?
Mhm.
Und das ist natürlich ein Beispiel gewesen, wo halt so Korruption, jetzt mal abgesehen von dem, dass irgendwie Gelder verschwinden, auch sonst massive negative Einflüsse kann auf die Bevölkerung, oder? Gerade auch bei so Bauprojekten und so, oder? Wenn da dort irgendwie bei den Materialien gespart wird und so, aus Korruptionsgründen und Zeug und Sachen, dann kann das gleich auch mal andere Folgen haben, als halt sich einfach in den Politiker bereichert. Das geht dann halt immer so ein bisschen über das raus.
Ja. Ich habe mich einfach irgendwie auch gefragt, was irgendwie der europäische Plan mit Rumänien soll sein?
Nee.
Also, oder irgendwie, wie es überhaupt dazu können kommen, dass die irgendwie in die EU aufgenommen werden. Also so rein von der Rahmenbedingungen her, wo ja irgendwie da die EU mal grossartig so aufgelistet hat. Oder jetzt vor allem halt damit so als Mahnfinger ja allen Balkanstaaten immer wieder zeigt.
Meinst du die Kopenhagener Kriterien?
Was sie alles so müssen erfüllen.
Ja.
Kopenhagener Kriterien sind das?
Ja, das ist halt noch eine andere Zeit gewesen. Also die Verhandlungen hat man ja aufgenommen, nachdem oder wahrscheinlich schon während der Beitrittsprozess gelaufen ist mit all den anderen Oststaaten, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei etc., weil die dort, glaube ich, 2005 dazugekommen sind. Und das war halt eigentlich eine andere Zeit gewesen, die EU. Dort war man eigentlich euphorisch und wollte möglichst viele Länder aufnehmen, egal was die Folgen sind oder irgendwie was der Nutzen dahinter ist, jetzt für die EU, aber auch für die Länder selber, oder?
Strube finde ich, dass du, wenn du jetzt irgendwie die Geschichte anschaust und eigentlich auch so die eben mit der PSD, wo einfach schon, also eigentlich eben seit der Wende mehr oder weniger einfach weiter regiert und wirklich ein übelster Huren Korruptionssumpf, also was wirklich irgendwie gar niemand schafft, das länger als, ich weiß auch nicht was, 2-3 Jahre mal irgendwie dagegen zu stehen. Fallen auch so ein bisschen die Kulissen irgendwie, da es auch halt einfach darum geht, oder darum gegangen ist, einfach Märkte zu erschliessen. Oder ja, vielleicht halt geopolitisch halt irgendwie Einfluss zu nehmen. Also halt so Stichworte Satellitenstaaten und Russland und so.
Mhm. Ja, schwarze Meeranrainer, nicht ganz so interessant.
Und eben, dass irgendwie anscheinend einfach recht egal ist, was ja, was eigentlich so wirklich so die politische oder demokratische, die hehre Demokratie, die ja primär sehr gefördert und erhalten werden. Ja, also eigentlich, mir scheint das mehr so wie eine Bananenrepublik.
Ja, aber ich meine, was man jetzt gerade im Umgang mit dem Balkan sieht, ist ja, dass man offenbar aus dem gelernt hat, oder? Also ich glaube, man hat dort nach dem Zusammenbruch im Ostblock hat man das Gefühl gehabt, wie das kommt ja automatisch. Also das wird sich automatisch entwickeln, oder so. Demokratie, Rechtsstaat, Wohlstand, also das kommt mit dem Wohlstand und bla bla bla. Und wenn man in die EU kommt, der ist sowieso mal ein Wohlstandsboost und so. Und dann kommt eben, entwickelt sich das so Hand in Hand. Und halt all die Ostländer oder viele von den Ostländern, die zeigen jetzt halt welche Nachhinein auch, dass es halt nicht so zwangsläufig ist, oder?
Mhm.
Darum jetzt gerade noch ein Beispiel Polen her. Ich meine, die haben eine brutale wirtschaftliche Entwicklung seit Jahren. Also das ist wirklich krass.
Mhm.
Das sieht man ja auch in dem Land, wenn man dort ist. Aber das heisst noch lange nicht, dass irgendwie wegen dem im Hinblick auf Demokratie oder auf eine Rechtsstaat auch immer sich Richtung Westen entwickelt, oder? Mhm. Oder Richtung unseren Vorstellungen von einer funktionierenden Demokratie und einem Rechtsstaat.
Ja.
Das ist halt echt nicht zwangsläufig.
Ja, die Frage ist sowieso, haben wir gesagt, so Länder, also bei wem kommt denn überhaupt so ein Aufschwung an?
Mhm.
Aber sicher bei gewissen Leuten, tendenziell auch bei Leuten, die halt in urbanen Zentren irgendwie leben.
Ja, das ist klar.
Ob das dann tatsächlich eben bei ja, irgendwo, ich weiß auch nicht, auf irgendwelchen Landstrichen, die nicht so interessant sind, wie jetzt gerade Warschau oder was auch immer.
Ja, da sieht es so aus wie im 19. Jahrhundert, ja. Also fahren die Leute teilweise mit dem Ross umeinander, oder?
Mhm. Und ja,
das gibt es in Rumänien ab, ja.
Dass so einer vielleicht fragt irgendwie so, ja, was bringt mir das jetzt alles? Oder was ist genau der Unterschied, ob jetzt irgendwie Politik in Moskau oder in Brüssel gemacht wird? So, ja.
Ja, du, solange es ja nicht schlechter ist, kannst du ja auch egal sein. Nein, die profitieren ja auch. Also ich meine, weißt, man kann ja schon kann ja vieles über die aussagen, aber dass sie mega viel Geld investieren in so Infrastruktursachen, sei es jetzt bis zum Autobahnbau oder so, das kann man eigentlich nicht so bestreiten. Und ich meine, die Frage ist immer, was machen die Leute damit? Oder was macht auch eine Regierung mit dem, oder? Mit diesen Geldern. Und ich meine, wir Schweizer, wir haben ja auch jetzt die Kohäsionsmilliarden, das ist ja alles so fast Europa gegangen, mehr oder weniger, in so Projekte und so.
Mhm.
Aber ja, schlussendlich sind halt die Leute dort halt auch ein gefordert, etwas mit dem anzufangen.
Und ja.
In Rumänien finde ich es halt, jetzt gehen alle auf die Strassen demonstrieren, aber was ist mit den nächsten Wahlen, oder? Also gibt es irgendwie aussichtsreiche Alternativen zu dieser PSD?
Ja. Also das habe ich mir auch gefragt, als ich da irgendwie so ein bisschen mich gescheit gemacht habe. Was sind das für 50% knapp für Idioten, die irgendwie einfach permanent die hure Dreckspartei wählt? Also muss man so sagen, das kannst du ja nicht, das kannst du fast nicht verantworten, so etwas.
Ja,
also weißt, das ist schon, also auch wirklich so, auch die Schamlosigkeit, wo ja irgendwie das ganze Parlament irgendwie dort unten agiert, das ist völlig abstrus.
Ja, aber eben, das ist ja wie in vielen Ländern, wo es Regierungen gibt, die jetzt irgendwie so im Westen nicht so wirklich passen in Europa. Oder im Westen, ich weiß gar nicht, was das so heissen. Aus der Sicht Befürworter von einer liberalen, demokratischen Rechtsstaat nicht so ganz passen. Ich meine, in Ungarn, die haben eine brutale Mehrheit, die Fidesz, oder? Das kann man halt einfach wie nicht irgendwie wegdiskutieren, oder? Mit dem muss man irgendwie auch,
ja gut,
auch umgehen.
Die sind ja wenigstens, also weißt du, das kann ich jetzt irgendwie so vielleicht logisch mal noch irgendwie nachvollziehen. Ich meine, das ist so wie mal eine neue Geschichte gewesen, aber ja auch nach diesen Sozialdemokraten, wo ja auch in Ungarn heftige Skandale hatten.
Mhm.
So mit dem, ich weiß gar nicht mehr genau, was das. Da hat es doch mal so Tapes gegeben mit dem irgendeinen Regierungschef, wo. Ich weiß nicht mehr genau, was er dort dann alles rausgelassen hat.
Die Leute als Idioten bezeichnet und so. So ein Zeug, oder?
Ja, wegen so etwas, ja.
Weiß auch nicht genau.
Ja gut, das sind ja vielleicht auch irgendwie, vielleicht sind sie auch gar nicht so ganz vergleichbar. Also so von der Intention, wieso wählst du die oder die andere Partei oder was auch immer. Aber zumindest so ein bisschen die Reaktion halt irgendwie, gerade in vielen osteuropäischen Ländern, dass du vielleicht eine Partei wählst, wo sich jetzt halt wirklich mal auf den Nationalstaat und so wirklich die nationale Souveränität irgendwie bezieht. Und Selbstbestimmung und eben alles rundherum, wo sich irgendwie drin ist, ist böse. Kann ich irgendwo emotional noch so nachvollziehen? Also ich meine, die kommen ja eigentlich aus einer supranationalen politischen Struktur. Und ja, haben ja gemerkt, dass das sehr schlecht funktioniert hat.
Ja, das kann ich schon verstehen.
Und die EU ist ja eigentlich auch so etwas. Also,
vergleichst du gerade die EU mit der Sowjetunion?
Ja, nur vom Ding her. Also von der Idee, dass du dich halt eben, dass du eigentlich supranationalistisch dich orientierst und halt eben nicht auf den Nationalstaat, oder?
Mhm.
Ich meine eigentlich, ja, eben die Sowjetunion ist irgendwie zusammengebrochen und klar, dort hat man sich, der Westen hat all die Staaten eigentlich mit offenen Armen empfangen, aber ich meine, mehr oder weniger gerade so im gleichen Zug ja, dann ja schon, schon eigentlich auf dem Zug oben gewesen, eben Nationalstaat, das ist irgendwie, das ist es nicht mehr so.
Ja, was ich mich da halt, also weißt, ich kann das auch nachvollziehen, dass das Bedürfnis so mal ist, dass man eben den Nationalstaat irgendwie pflegt, die zu einem Mal hat, gerade eben Polen zum Beispiel, das ist ein riesen Drama über Jahrhunderte hinweg, bis die endlich mal ihre eigenen Staat haben. Dass es dort Leute gibt, die jetzt irgendwie nicht gerade Bock haben, dass die ganze Zeit noch aus Brüssel irgendwie gehören, wie sie es selber machen und so, das kann ich schon nachvollziehen.
Gut, danke, also, dann muss man nicht EU-Mitglied werden.
Ja, und man muss auch nicht bleiben. Also ich meine, Großbritannien ja, da zeigt, man kann wieder austreten aus der EU. Und das, das finde ich dann halt damals so ein bisschen inkonsequent. Oder? Man schimpft gern, man verteufelt das gern und so und verbietet sich jede Einmischung, obwohl es auch geltende Verträge gibt, die man mal unterzeichnet hat. Und wenn man die halt verletzt, gibt es halt Probleme. Das ist auch so. Das merkt die Schweiz auch im Umgang mit die EU oder auch mit den Amerikanern und so, da finde ich halt einfach, die sind doch so konsequent und gehen aus der EU. Ich meine, das wär, glaube ich, ein ziemliches Problem für Europa, für die Stabilität und so, aber einfach irgendwie so die hohle Hand machen und das Geld nehmen und irgendwie gleich dazu sagen, ist alles beschissen, das ist irgendwie, also das kann sich ja irgendwie auch nicht sein, oder?
Ja. Gut, das ist auch einfach das, was im Moment am besten funktioniert, oder?
Also ja, ja.
Daheim halt irgendwie über die nächste höhere Instanz irgendwie runterfluchen.
Ja, das passiert in der
Schweiz auch. Funktioniert da auch sehr gut. Ein bisschen über das Bundesbern
runterfluchen. Der Gemeindepräsident flucht über den Kanton, der Regierungsrat flucht über Bern und der Bundesrat, über wer flucht er? Über das Volk.
Über Brüssel.
Über Brüssel.
Brüssel.
Ja. Ja, ich meine, weißt du, eben, ja, mir ist schon klar, dass es gut funktioniert, aber das ist eigentlich halt verlogen. Also, ich finde es nicht geil.
Ja. Das sind eben die rechten Bromances.
Ja, Rumänien, Zukunftsaussichten. Düster. Oh. Mich nimmt es wirklich Wunder, was düster. Bei der nächsten Wahl passiert.
Ich weiß es eben gar nicht. Ja, das nehme ich jetzt wirklich auch mal Wunder.
Und wann sind die letzten gewesen? Im 16. oder?
Mhm. Also, übernächstes Jahr in dem Fall. Wenn es nicht vorgezogen geht. Aber gibt es ja nicht. Die sitzen, glaube ich, recht fest im Sattel.
Wo du noch gesagt hast, so
ich glaube, eher Sorgen um den Klaus Johannis machen.
Seine Gesundheit.
Solange der noch Präsident ist.
Ja, aber wo du noch gesagt hast, dass für dich schwer verständlich ist, dass die irgendwie, dass die korrupt irgendwie quasi Elitepartei PSD so lange stützen. Ich weiß ja nicht, wie es im Detail ist, aber was ich mir noch vorstelle, ist halt, dass auch viele von dem System auch irgendwie profitieren, oder?
Mhm.
Und dann halt das Interesse auch nicht wie nicht vorhanden ist, dass irgendwie zu verändern, weil das vielleicht so festgehockt ist und so überall irgendwie verflochten in den ersten Bereich der Gesellschaft. Mhm. Gerade in der Wirtschaft ist es ja auch so, oder, dass die PSD dort auch dick drinnen ist.
Ja.
Eben, dass es halt wie auch nicht wirklich ein Interesse daran gibt, dort gross etwas daran zu ändern. In einer breiten Bevölkerungsschicht.
Ja. Ja, einfach so die, wenn ich einfach so denke, gut klar, das ist halt auch die neue Mobilität, die sie auch haben, eben der Abfluss von Menschen, die sie ja offensichtlich haben. Aber ja, also das zeigt ja, also dort brummt der Töff ja schon nicht gerade, wenn irgendwie 2 Millionen oder mehr irgendwie das Gefühl hatten, ich muss jetzt auf, weiß auch nicht, Großbritannien zum Beispiel. Mhm.
Aber hey. Das ist wie in Sachsen.
Weiß es nicht, aber so mit genau.
Ja gut, da würde ich sagen, gehen wir zum nächsten brandheißen Thema. Ja, und das mal gehen wir ins... Wirklich? Da hast du gesehen, wie der Walter Ulbricht kam. Gehen wir wirklich auf Ostdeutschland. Das ist das richtige Stichwort. Und zwar ist er da in den letzten Tagen zu einer grösseren Kontroverse in Deutschland, in Chemnitz, wo bei einem Stadtfest ein 35-jähriger Deutsch-Kubaner abgestochen worden ist und gestorben ist. Die Tatverdächtigen sind, glaube ich, ein Syrer und ein Iraker, Flüchtling. Und der eine hat schon selber abgeschoben werden, das ist eigentlich nicht gemacht worden. Und natürlich sind die besorgten Bürger wieder mal besorgt. Ab der, wie sie es nennen, der Messermigration. Was ich auch einen ganz schönen Ausdruck finde.
Messermigration?
Ja. Auf jeden Fall hat es dann Demonstrationen gegeben. Ich glaube, am Montag letzte Woche ist es ein bisschen ausgeartet. Es hat eine Jagdszene gegeben, also wo Menschen Jagd gemacht haben auf Leute, die eine andere Hautfarbe sind oder erkennbar sind als Ausländer.
Ausgeartet.
Und am letzten Samstag hat es dann noch einen grossen Trauermarsch gegeben von rechten Organisationen. Und jetzt an diesem Montag ist ja das grosse Konzert, wo unter anderem die Toten Hosen gespielt haben in Chemnitz, durchgeführt wurde, also eine Gegenveranstaltung. Und auf jeden Fall ist so wieder mal ein bisschen Diskussion entbrannt in Deutschland. Was ist jetzt eigentlich noch das Problem? Hat man das Problem mit dem Sachsen generell, weil das nicht das erste Mal ist, dass dort so ein bisschen rechte bis rechtsextreme Aufmärsche gibt. Da die ganze Pegida-Bewegung. Die hat ja auch ihren Ursprung in Dresden, was die Hauptstadt ist von Sachsen. Und jetzt ist so ein bisschen die Diskussion losgegangen. Ist das Problem von Sachsen? Ist das Problem von den Flüchtlingen, die man reingelassen hat? Oder was ist eigentlich los in Deutschland, Claudio?
Was ist eigentlich los in dem Land? Was ich einfach immer wieder so erstaunlich finde in Deutschland, ist einfach wie... wie denn so Events eigentlich so dermaßen bundespolitisch auch können, dann aufkochen. Also nicht, um da irgendwie eben die ganzen Vorkommnisse irgendwie zu verharmlosen. Ich meine, das ist schon beängstigend in dem Sinn natürlich, wenn, ja, wenn halt irgendwelche Fascho Hooligans sozusagen die Staatsmacht halt dann herausfordert oder sogar eine zeitweise auch aushebelt.
Mhm.
Auch die Sicherheit für Leute nicht mehr gewährleistet ist, nur weil sie irgendwie eben, eine chli dunklere Hautfarbe haben oder irgendwie generell irgendwie ausländisch aussehen, was auch immer das dann soll heissen. Aber ja, was wollte ich eigentlich sagen? Was ich einfach manchmal jetzt, oder einfach in dieser ganzen AfD-Diskussion zum Beispiel auch häufig auch ein bisschen befremdend finde, ist irgendwie die, fast schon die Angst eigentlich eben vor der Erosion von der Staatsgewalt sozusagen oder von der demokratischen Staatsmacht, wo irgendwie in Deutschland vorherrscht. Es ist sicher auch irgendwie verständlich, dass man in Deutschland dort ein bisschen sensibler natürlich ist, wenn plötzlich wieder eine Partei im Bundestag hockt, die sehr, sehr Mühe hat, sich gegen Rechtsextreme abzugrenzen. Ich meine, die Qualität hat man ja zum Beispiel eben irgendwie im linken Spektrum nicht, aber wenn ich das irgendwie so vergleiche, weiß auch nicht, irgendwie mit so G20-Gipfel in Hamburg, dort hat man natürlich logischerweise nicht irgendwie Hetzjagden auf Ausländer gemacht. Aber ja, da kann man irgendwie auch sagen, dort sind ja auch irgendwie eigentlich halt einfach Polizisten angegriffen worden, was auch immer. Ich meine, es ist halt auch Chaos. Und dass man dem nicht halt einfach rechtsstaatlich dann halt begegnet, ja, auch in einem gewissen Selbstverständnis vielleicht auch als Rechtsstaat und nicht irgendwie ja, alle gerade schon wieder emotional völlig am Rad drehen, das kann ich manchmal nicht ganz verstehen. Also das so, ich habe manchmal das Gefühl, dem demokratischen Rechtsstaat fehlt manchmal irgendwie so wieder eine Art eine gewisse Coolness.
Ja, das ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie man auf so etwas reagiert, oder? Und ich finde jetzt gerade, man muss da schon auch ein bisschen unterscheiden, finde ich, zwischen halt eben wirklich Neonazis, wo es dort auch gegeben hat, oder? Das sind jenste Leute, die irgendwie den Hitlergruß performt und so. Und ich meine, ja, mit diesen Leuten musst du auch gar nicht mehr reden. Also, also es geht immer so darum, wie kann man die Leute irgendwie wieder zurückholen in das, wie soll man dem sagen, in das demokratische Spektrum oder so. Die fängt halt bei vielen schon an, wie kann man sie davon abhalten, die AfD zu wählen. In Sachs ist das noch ein spezieller Fall, wo die AfD dort extrem stark ist. Die wählen, glaube ich, in diesem Jahr noch. Und also laut Umfrage hat die AfD dort gegen die 25% der Stimmen. Zum Vergleich vielleicht, CDU ist so knapp um die 30 rum noch. SPD reden wir gar nicht mehr. Knapp über 10%. ja, also das ist dort halt schon mal, stellt sich irgendwann mal die Frage nach einer Regierungsbeteiligung von der AfD. Und bei der AfD finde ich es halt, ich weiß nicht, ob wir über das schon mal geredet haben, aber das ist halt wirklich das Problem, dass man es irgendwann mal verpasst hat, die Partei wie so ein bisschen anzunehmen als Realität und auf eine gewisse Art auch ernst zu nehmen und nicht die ganze Zeit eigentlich gerade in eine Nazi-Ecke einzustellen. Also mir ist völlig klar, dass die mega problematisches Personal haben zum Teil. Stichwort Björn Höcke. Es gibt auch sonst Exponenten, die halt eigentlich wirklich, das sind eigentlich Rassisten, also die sind dann nicht weit davon entfernt. Also von der NPD zum Beispiel oder so. Oder halt wirklich muss sagen, ja, mit diesen Leuten muss man eigentlich auch nicht wirklich ernsthaft diskutieren über irgendwie Fragen von Integration oder irgendwie ja, Migration etc. Und diesen Moment hat man halt irgendwie so ein bisschen verpasst, wo die AfD eigentlich noch so eine eurokritische Partei war, oder? Und die hat sich eigentlich, also was ist das jetzt, 5 Jahre her oder so vielleicht, ich weiß es nicht einmal mehr. Und seitdem hat sich die Partei einfach auch extrem radikalisiert.
Ja.
In vielen Bereichen, oder? Und ich stelle mir schon langsam die Frage, also wie gefährlich ist die Entwicklung überhaupt? Also ich meine eben, wenn man gerade die deutsche Geschichte kennt und so, wenn man dann manchmal so Beiträge von AfD-Exponenten liest gegenüber Migranten oder Ausländern, dann wird es einem manchmal schon ein bisschen geschmauch. Also mir wird es manchmal schon ein bisschen geschmauch, wenn ich das lese. Und jetzt habe ich auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, in dem Chemnitz hat es auch so ein bisschen, wie soll man dem sagen, Verbrüderung gegeben zwischen der ganzen Pegida-Bewegung und so und der AfD. Was wieder ein neuer Schritt wie nach rechts ist. Und ich finde halt auch der Anlass ist einfach, also es tut mir wirklich leid, oder? Dass der Mann, der gestorben ist und so, das ist tragisch, keine Frage und so, das ist scheiße, das ist, soll man verhindern, wenn es geht. Wir wissen aber, dass man das nicht immer kann verhindern, aber es ist nicht so, dass in Deutschland jeden Tag irgendwelche Weise von Dunkelhäutigen abgestochen werden, als wäre das Abstechen irgendetwas, wo irgendwie, es geht immer um Islam in dieser Diskussion, als wäre das irgendwie etwas Kulturimmanenz von Moslems oder so, als wäre das so das Ding, irgendwie Leute abstechen. Und das ist das, was mich in dieser Rhetorik irgendwie auch traurig macht. Also ich meine, man kann ja traurig sein um den Tod, aber dass man da jetzt irgendwie muss so Tausende dort irgendwie eine Trauermaske veranstalten, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Und das ist halt echt ein hergeholter Grund, das ist auch ein politischer Missbrauch von dem Mann, wo man ja, also es gibt auch so jüngste, die Linken sagen, das sei Antifaschist gsi und bla bla bla. Er ist ja auch noch Deutsch-Kubaner, was ja auch noch eine gewisse Ironie hat, oder? Dass da echt so die bio-deutsche, wie soll man dem sagen, nationale Elite da irgendwie sogar betrauern. Es war halt ein willkommener Anlass gsi, um Politik zu machen und das ist halt echt irgendwie daneben, finde ich.
Also angefangen hat ja das mal eben eigentlich, also recht unpolitisch. Ich meine, all die Parteien, die sind ja dann eigentlich später aufs Boot.
Ja, das ist ziemlich schnell mal politisch geworden. Wo man dann gewusst hat, eben die Herkunft. Also das Ding ist noch gewesen, dass der Haftbefehl, wo man dort nehmen gesehen hat von diesen Tatverdächtigen, der ist geleakt worden von einem sächsischen Polizist. Und weiterverbreitet wurde, glaube ich, von einem Bundespolizist aus Bremen oder so. Und die ist dann halt wirklich losgegangen, oder? Mit der ein weiterer Fall. Es hat schon mehrere so Fälle gegeben in Deutschland, wo es grosse Aufschrei gegeben hat, wo wenn Leute, die während der Migrationskrise in Anführungs- und Schlusszeichen sind, so Verbrechen begangen haben.
Der spannende Punkt jetzt irgendwie an dieser ganzen Geschichte finde ich eigentlich nicht mal unbedingt Vorkommnis, sondern was eigentlich sozusagen die Westdeutschen eigentlich jetzt mit dem Ost, mit dem Osten eigentlich anfangen. Ja, das finde ich eben auch irgendwie immer, also immer mehr eine komische Beziehung, wo irgendwie so die zwei Landesteile miteinander führen. Ich finde auch auf westlicher Seite ja, eigentlich auch sehr ein arrogantes Gegenübertreten diesen Ostdeutschen.
Ja, das müsste man sich irgendwie so ein bisschen zu guten Demokraten erziehen und so, das finde ich auch höchst problematisch, die Haltung.
Ja, und jetzt irgendwie auch so ein bisschen die Art und Weise, wie man jetzt halt eben eigentlich auch sowieso eigentlich ganz Ostdeutschland einfach so als Nazi-Hort irgendwie einfach so abstempelt. Ja, finde ich auch eigentlich recht bedenklich. Also ich meine, natürlich ja, hat es dort einen sehr hohen Wähleranteil von der AfD mal.
Ja, das ist auch so,
was denn das alles für Wähler sind. Ich meine, das sind ja dahingestellte mal.
Also die NPD ist dort auch lange in vielen Landtagen vertreten gewesen.
Ja, ich meine, klar, das hat jetzt irgendwie halt mit der AfD so eine Art als rechte Sammelbewegung, kann man eigentlich sagen. Irgendwie wie mal eine Dimension angenommen, die du halt wie einfach nicht mehr kannst, ganz ignorieren, oder? Aber ich finde eigentlich, eben, die Frage ist ja eher spannender, was treibt denn eigentlich so, was treibt 25% irgendwie von der Wählerschaft irgendwie zu der AfD im Osten?
Ja, das ist schon immer so, das nervt mich auch in der Diskussion, die suche nach diesen Gründen und dann heisst es, da fokussiert man sich immer auf einen Grund. Und das ist echt so dumm. Ich meine, das ist ja wie in der Schweiz. Wieso wählen 30% der Leute SVP? Kannst du jetzt sagen, die sind echt 30% sind echt Rassisten? Es gibt sicher einen guten Anteil daran, die Rassisten sind. So wie auch bei der AfD, bin ich überzeugt. Es gibt halt einfach Rassisten.
Ja.
Aber es gibt auch einfach Leute, die irgendwie sonst ihre Probleme haben, vielleicht mit dem sogenannten politischen Establishment, mit denen Parteien, die sich irgendwie sozial benachteiligt fühlen und darum so eine Partei gehen, wo sie halt einfach irgendwie einen Wandel herbeiführen oder so.
Irgendwann musst du halt einfach anfangen mit diesen Leuten irgendwie, also gut, das klingt jetzt so sehr abgewichst, zu reden.
Nein.
Aber, oder nein, einfach mal also ja, halt nicht unbedingt die Talkshows oder so irgendwie probieren, das jetzt so irgendwie zu erklären und so. Und
nein. Einfach,
sondern, ja, ich meine, man muss halt einfach, ja, wie man das ja zum Beispiel hier auch macht, man, also zwangshalber akzeptiert man einfach 30% SVP-Wähleranteil.
Ja, was sollst du machen? Wahlen fälschen?
Also, wie man halt auch 20%, ich weiß nicht was, SP-Wähleranteil akzeptiert, irgendwie auf bürgerlicher Seite und, ja, was ja der aber vielleicht mal dazu führen, dass man sich vielleicht auch mal würde ernsthafte Gedanken machen, vielleicht über eine Soli raus, irgendwie was, gut, da gibt es ja jetzt nicht mehr, was irgendwie in dem Ostdeutschland verbesserungswürdig wäre.
Ja.
Und ich meine, ich finde, ein Land, das jetzt schon wie viele Jahre in einer grossen Koalition regiert wird, wo sich einfach so immer mehr eingemittet hat, also ich glaube, da muss jetzt auch nicht irgendein Politologe sein, zum Schluss kommen, dass sich auch irgendwie an den Rändern sich mal etwas wird bewegen.
Ja, das ist halt der Unterschied, also der wichtige Unterschied auch zu der Schweiz. Oder? In Deutschland stellt man sich da schnell mal die Frage, ja, kann man mit diesen Parteien koalieren? Oder? Die Frage jetzt bei der Linkspartei oder bei der, wo ja die Nachfolgepartei ist von der SED in der DDR. Die hat sich lang gestellt, die wird sich bei der AfD, bin ich überzeugt, in den nächsten Jahren auch stellen. Gerade auf Seite von der CDU, oder? Es gibt halt einfach ostdeutsche Länder, wo du irgendwann fast nicht mehr um sie herumkommst. Sonst koaliert halt mal die CDU mit der Linkspartei, was auch irgendwie ein bisschen lustig wäre. Aber ja, ich finde halt ja, dass mit den Leuten reden, dass ich kann das auf der einen Seite nachvollziehen. Ich kann manchmal echt so ein bisschen bedenken, was das eigentlich soll bringen, weil also, wenn man mal im Internet gewissen Links folgt, dann kommt man in Foren und Seiten, also diesen Leuten musst du nicht mehr reden. Das ist vorbei. Das ist echt vorbei. Und das ist, ich habe manchmal das Gefühl, das ist
Also,
es ist verbreiteter als man denkt, die Haltung, weißt du? Die, die völlige Verachtung gegenüber den etablierten Medien, gegenüber der etablierten Politik, gegenüber, gegenüber dem gesellschaftlichen Establishment generell, auch, gehört auch die Wirtschaft dazu und so. Dort ist nichts mehr rauszuholen. Also die Leute sind völlig radikalisiert und die hängen jetzt die Dachbier oder hure Bubble in, oder? Und jedes Mal, wenn wieder irgendwo ein Kriminalfall ist oder so, manchmal sind es auch Falschmeldungen, dann ist gerade dort das Geschrei los und so. Und das ist wirklich, ja, also mit diesen Leuten musst du nicht mehr reden, wollen reden.
Das ist halt, das also ist ja, also so habe ich natürlich auch nicht gemeint, also dass man da irgendwie in die Dörfer geht, Leute interviewen oder so.
Ja, nein, der Ding macht das, der sächsische Ministerpräsident, der macht so Sachsen-Gespräche.
Ja, schön, nein, eben, so Zeug. Da wird es mir auch schlecht. Nein, ich meine mehr halt einfach irgendwie, ja, wenn du halt eine Partei hast, wo irgendwie eben 20% oder 25% den Wähleranteil haben, also ja, natürlich nicht mit den Wählern reden, aber irgendwie halt mal. Ich meine, man kommt nicht darum herum, irgendwie mit diesen Parteien halt zusammenzuhocken und irgendwie mal auszuloten, was wollt ihr überhaupt? Also so mal abgesehen von halt Wähleranteil gewinnen.
Ja, aber das ist
was man natürlich mit komischen Versprechen natürlich gut kann. Aber gut, aber ja, das ist das gleiche Problem, das du irgendwie vorher auch schon angesprochen hast, irgendwie noch, wo das noch im Luque seine AfD war am Anfang. So der Ökonom, wo halt eben vor allem eigentlich Euroskeptiker gsi ist und ja halt auch sehr so christlich konservative so gesellschaftspolitische Standpunkte gehabt hat, wie irgendwie also Zeug, wo man irgendwie von ganz anderen Parteien auch gehört, ja, auch das, mit den Parteien, was irgendwie Ehe und da und weißt du, also weißt so.
Das finde ich eben auch manchmal schwierig in dieser Diskussion halt von linker Seite, wenn da halt einfach gesagt wird, alle Leute, die irgendwie das Gefühl haben, ja, die CDU, das ist nicht meine Heimat, wo die irgendwie zu progressiv geworden ist und so, dass das eigentlich gerade halbe Nazis sind und so, das finde ich extrem schwierig, oder? Ich finde es auch extrem schwierig, die AfD zu wählen im heutigen Zustand, aber dass es offenbar ein Bedürfnis gibt, dass es auch noch eine bürgerliche Alternative gibt zu der CDU, die halt unter der Merkel wirklich in vielen, vor allem auch gesellschaftlichen Fragen, die halt für die Leute offenbar wichtig sind. Ich meine, ich habe ganz andere Haltung in all diesen Fragen, aber das muss man doch einfach irgendwo durch auch akzeptieren und anerkennen, oder? Und einfach, man kann das nicht einfach irgendwie abschreien und das Gefühl haben, es geht irgendwie weg. Das geht eben nicht weg. Also das zeigt die AfD.
Ja, und ich finde, es ist ja auch eigentlich wie, es passiert ja dann auch das, wenn du dann halt mit so Parteien eben nicht redest, also eben mit gar niemandem, passiert dann eigentlich irgendwo die Radikalisierung. Ich meine, wenn du in einer Partei signalisierst, irgendwie eben, ich meine, so in gewissen Fragen, Kooperation können wir uns vorstellen, aber einfach mit denen und denen Leuten und sicher nicht irgendwie eben mit so einem Halbnazi wie der Höcke oder wie irgendwie ja, ich weiß gar nicht, wie all da die Huren-Doppel heissen. Ja, dass man halt, also so eben würdest du denn das eigentlich verhindern, dass dann halt eigentlich so die komischen huren Hitzköpfe halt einfach probierst zu isolieren, aber durch Kooperation eigentlich mit der Gesamtpartei halt.
Ja, aber ich habe eigentlich eben wieso das Gefühl, dass der Zug schon ein bisschen abgefahren ist. Vielleicht wird sich zeigen, dass es doch nicht so ist, aber ich glaube im Moment... Und
langsam schon, ja.
Im Moment schon ist das Partei-Establishment von der AfD ist auch schon ziemlich radikal. Also,
also ja, ich meine, die haben ja jetzt schon zweimal einen Totalbruch gehabt, eigentlich mit der Parteispitze. Ich meine,
ja, und jedes Mal ist es Rechtsruck gewesen, oder?
Ja, ja, also zuerst ist der Luque eigentlich von der Petri mal rausgestoßen worden halt.
Ja.
Und
sie wieder neu.
Als würde das nicht länger. Das war ja auch die, die mal irgendwie von was geredet hat. Ich weiß auch nicht mehr. Von Selbstschussanlagen an der Grenze oder irgendwie sonst etwas.
Ja, und dass der Begriff Völk wieder so positiv besetzt wird.
Und dann ist ja im zweiten Gang ist ja die auch plötzlich wieder zu gemässigt gewesen. Ja, hätte man vielleicht gescheiter einfach mal mit dem Luque irgendwie
mal
geredet, was der eigentlich will.
Ich mag mich noch gut erinnern, wo der Luke durch die Talkshows durchgereicht worden ist vor ein paar Jahren und dann immer wieder in diese braune Ecke gestellt worden ist. Und ich vermisse manchmal so die Reflexion noch gerade von den Medien, aber auch von den anderen Parteien im Nachhinein, dass sie das irgendwie selbstkritisch irgendwie mal irgendwie anerkennen, dass das vielleicht ein Fehler war.
Mhm.
Weil das würde vielleicht schon mal etwas helfen in dieser ganzen Debatte, die einfach so aufgeheizt ist und so absolut geführt wird. Das ist auch etwas, wo mir der Reich Ranitzky wieder mal in den Sinn gekommen ist, wo der hat mal so eine glaube ich, ZDF-Serie gegeben, so Zeugen des Jahrhunderts oder so, wo so Leute einfach so ein bisschen erzählt haben, Interviews gegeben haben, wo eben quasi das 20. Jahrhundert ziemlich komplett erlebt haben.
Mhm.
Und er war das Opfer vom Holocaust im Warschauer Ghetto noch sehr lang versteckt, ein paar Jahre in Polen. Und er ist irgendwie gefragt worden, ob er noch Angst hat vor den Deutschen. Und er hat so gesagt, ja, nein, eigentlich so konkret nicht. Das Einzige, was ihm eigentlich Sorgen macht, ist so die Radikalität, die Deutschen haben. Und zwar in jeder Hinsicht. Und das ist etwas, was ich irgendwie mega gut nachvollziehen kann. Weil das siehst du so viel in den Diskussionen. Es gibt keinen Graubereich, sondern es ist, entweder bist du auf der guten Seite oder auf der schlechten Seite und dazwischen gibt es dann nicht mehr viel. Und das ist auch das Problem, finde ich, in der linken Babelinne. Weil du bist so schnell bist du abgestempelt als eben halber Nazi. Wenn du irgendetwas kritisch sagst gegenüber Migration oder ich weiss doch auch nicht, Klimawandel. Mhm. Wenn du schon nur ein Mühe Zweifel daran hast, dass irgendwie der Klimawandel kann verhindert werden oder irgendwie muss radikal bekämpft werden, dann bist du eigentlich schon los. Und das ist irgendwie so etwas, wo ich irgendwie ein bisschen denke, ist das irgendwie etwas Deutsches oder so?
ja, weiß es nicht. Ja, die Türe, ich weiß auch nicht, sie haben glaube ich schon, ja, gut, nein, das würde jetzt ein bisschen komisch werden da.
Was?
Der Deutsche.
Die deutsche Seele.
Die deutsche Seele ausmessen.
Das finde ich spannend, Mann.
Ja, nein, ich finde einfach eben so politisch, gut, wir vergleichen es ja eigentlich auch immer halt mit da. Ja, aber erstaunt es mich einfach immer wieder irgendwie, wie dann halt so eine Art, so, ja, man kann ja mal sagen, irgendwie so Mainstream-Politik halt sich einfach extrem abwehrt, eben gegen alles, was dann irgendwie links oder rechts ist. Ich meine auch Problematik mit der Linken, wo die haben auch Exponenten, die extrem fragwürdig sind, die auch fragwürdige Vergangenheit haben, eben noch in der alten DDR. Aber auch dort, ich meine, ich glaube, da gibt es also erstens sehr viele Wähler, die irgendwie völlig vorwärts schauen und irgendwie halt, also halt linke Politik und irgendwie ja, stark links Gedanken gut haben und Sozialstaat und. Und auch eben sehr viel Personal, wo jetzt nicht irgendwie gross belastet ist.
Mhm.
Was ich irgendwie auch.
Und in den letzten 10 Jahren, oder?
Ja, was ich irgendwie auch finde, hey, also, ich meine, wie lange willst du noch? Also, wie lange willst du das irgendwie noch aufrechterhalten? Ja, ihr seid die gewesen, wo halt die Leute eingesperrt haben.
Und ja, weißt du, ich kann es verstehen, wenn so ein Stasi-Opfer sagt, ihr müsst weg. Oder ich muss mich zerschlagen oder ich weiss gar nicht was.
Mhm.
Aber ja, also, die Partei ist ja auch nicht das, was sie noch in den 90er Jahren war, wo es eben noch PDS war und so.
Mhm.
Das hat sich auch stark gewandelt. Das ist auch ein grosser Einfluss auf den Westen gezogen, von linken Gruppierungen und so.
Mhm.
Also das ist, kann man nicht mehr sagen, dass das eigentlich noch die SED ist, obwohl es immer noch die, glaube irgendwie rechtliche Nachfolgepartei ist und Zeug und Sachen.
Mhm.
Aber dass das auch bei den Leuten halt noch Wunden aufreißt und so, das kann ich schon verstehen. Aber das wird auch vergehen, wenn die Leute irgendwann nicht mehr rum sind.
Mhm. Aber ja, das, nein, ja, das kann ich auch verstehen, aber ich meine, das ist das Gleiche wie, also ja, nach dem Zweiten Weltkrieg hast du auch nicht irgendwie einfach ganz Deutschland können liquidieren können, weil das irgendwie, alle mitgemacht haben oder was auch immer.
Das also, ist ja auch ein langes Thema und es wird auch heute immer wieder kritisiert, dass man dort auch NSDAP-Leute oder viele im Staatsdienst beschäftigt haben.
Mhm.
hat. Das ist halt so eine schwierige Frage, oder? Wenn du sagst, ja, man soll das mal ruhen und so. Ich meine, kannst du genauso gut sagen, ja, man soll mal aufhören mit dem ganzen Zweiten Weltkrieg die ganze Zeit, dem Gedenken und so. Das ist auch wieder schwierig, oder?
Mhm. Ja, nein, nicht Ruhe in dem Sinn. Aber eben, ich finde, man sollte ja irgendwie mit den Leuten, ja, die halt jetzt politisch aktiv sind in dieser Partei, zusammen arbeiten. Also,
nein.
Ich meine, natürlich, eben, in der Linken gibt es ja auch noch, also ja, jetzt mal schon auch noch so ein bisschen die Dinosaurier, wo noch genug DDR erlebt haben und auch genug DDR-Karriere gemacht haben. Aber ja, auch viele andere. Also, ich meine, wie heisst sie da?
Frau Wagenknecht?
Nein, die...
Frau Kipping?
Die Rote, genau. Ich meine, wie alt ist die?
40.
Ja. Also, was ist das? Irgend so ein DDR-Teenager gewesen?
Ja, die ist vielleicht noch der FDJ gewesen, ja. Es ist halt, Deutschland ist halt dort wirklich ein Spezialfall mit dieser ganzen Geschichte, wo sie halt echt nicht loslassen.
Ja, also die Emotionalität verstehe ich auch.
Und auf der einen Seite ist das etwas Gutes, oder? Erinnerungskultur, auf der anderen Seite ist so manchmal ein bisschen ein Totschlagargument gegen alles Mögliche, wenn man einfach sagen kann, ja, es ist wie dort und so. Ich meine, jetzt auch die ganzen Vergleiche mit der Weimarer Republik und ich habe auf Twitter gesehen, Leute twittern, ja, was sagen ihr euch noch hin, was ihr da gemacht habt, wo da, bevor es passiert ist und so, weißt du, so insinuieren, als weiss die AfD gerade daran, irgendwie den Zweiten Weltkrieg zu wiederholen.
Mhm.
Finde ich schwierig.
Ja. Ja, und ich meine, ich finde es halt auch, demokratisch ist das dann auch irgendwie fragwürdig. Ja, wenn du dann halt eigentlich im ganzen Land sozusagen als Koalitionsregierung irgendwie sagst, wir sind Deutschland und irgendwie alles links und rechts von uns sind entweder Nazis oder Stalinisten.
Ja.
Dann fragt man sich ja dann eben wirklich irgendwie, wo sind denn irgendwie meine Wahlmöglichkeiten, oder?
Mhm.
Also...
Ja, aber das ist ja auch so ein Prozess, wo ich auch das Gefühl habe, dass Deutschland da erst am Anfang steht. Ich meine, wenn du zu Frankreich schaust und so, da ist das ganze Parteiensystem völlig zerstört worden, sozusagen. Wenn man es jetzt negativ auch sieht, wenn man es positiv sieht, kann man sagen, aufgerüstet worden. Und ich glaube, in Deutschland wird Ähnliches passieren. Also die SPD, da sehe ich nicht viele Möglichkeiten für die. Die können machen, was sie wollen. Sie verlieren den Wähleranteil. Die ganzen traditionellen Milieus, die gibt es irgendwie wieso nicht mehr. Und die Fragestellungen sind eigentlich halt andere als vor 60 Jahren. Und das wird halt auch dazu führen, dass die eingesessenen Strukturen ja, wahrscheinlich auch werden unter Druck geraten, oder?
Mhm. Vielleicht ist einfach auch der Links-Rechts-Kompass halt mittlerweile halt ja. Überholt.
Ja, das bin ich sowieso überzeugt, ja.
Ja.
Die besorgten Bürger in Chemnitz haben ja auch skandiert frei, sozial und national, also liberal,
schön.
FDP, NSDAP und SED.
Ja, ist das die neue Koalition?
Nein, das sind Nazis gewesen, die das gemacht haben, das ist ein Nazi-Spruch.
Aha.
Ja, aber das ist ja, es gibt ja die komischen, wie soll man dem sagen, Berührungspunkte von so ganz linksextremen und ganz rechtsextremen Ideologien. Also,
in der Mode manchmal.
Also man hat das Gefühl, wenn wir jetzt noch in dem Schema, in der Mode, wenn man jetzt in dem Links-Rechts-Schema denkt, als würde die sich irgendwie wieder um eine Ecke um berühren, wenn sie Kugel ist. Weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Kommen wir jetzt hinten dran wieder zusammen.
Werden wir philosophisch. Ja.
Gut. Haben wir Deutschland abschließend erörtert.
Vielleicht beim Law and Order sieht man die Berührungspunkte.
Ja, nein, ich glaube vor allem auch beim Nationalen. Das ist mal einer. Und auch beim Sozialen. Das ist halt... So wie auf der einen Seite, man kümmert sich um seine Bürger. Und bei der Rechten kommt halt um wirklich seine Bürger, also die Weißen.
Mhm.
und ja, das ist etwas, wo mir in Grund gegangen ist, wieso als so die Radikal-Linke, oder nicht die Radikal-Linke, die ist schon so kritisch, aber so die etablierte Linke, jetzt gerade so eine Schweizer SP, wieso die so heiß auf die EU sind, wo ja eigentlich ein mega, wie soll man dem sagen, fast ein neoliberales Wirtschaftsprojekt ist, oder?
Mhm.
Das habe ich, ist mir irgendwie nie so ganz in die gegangen.
Nein, es zeigt ja irgendwo durch auch den, den Wandel, den ja viele sozialdemokratische Parteien halt gemacht haben, gerade in Westeuropa. Ich meine, es ist ja wirklich von der Arbeiterpartei, also ich meine, es ist einfach jetzt eine urbane, blöd gesagt, Hipsterpartei geworden.
Ja, vor allem auch Akademikerpartei.
Ja.
Aber in der Schweiz ist natürlich die Rhetorik schon extrem links. Also die Schweizer Sozialdemokraten gelten eigentlich so als die, eine der linksten SP in Europa.
Mhm.
Von diesen sozialdemokratischen Parteien.
Ja. Aber eben, natürlich das, der Vorteil, dass der Rest einfach sehr bürgerlich ist.
Ja, und dass sie halt nicht eine Koalitionsregierung eingehen müssen. Obwohl sie Teil sind von der Regierung, aber sie müssen nicht irgendwie ein Programm oder so verantworten. Und auch keine Agenda 2010. Ja, jetzt sind wir da ein bisschen abgeschweift. Aber ja, ist doch gut.
Weg von dem Chemnitz.
Was machen wir nächste Woche?
Gehen wir auf Chemnitz?
Ich glaube, wir gehen auf Palermo. Nächste Woche kommt die grosse Mafia-Studie bei Antenne Baldrian.
Kurz bevor wir aufgelöst werden in einem Säurebad.
Ja, genau.
Dürfen wir es noch veröffentlichen?
Hey, wir werden in Sizilien sein und ich glaube, wir werden schon eine Folge aufnehmen, oder?
Mhm, ja, unbedingt.
Schön am Strand.
Übers Kiten.
Mit einem Bierli. Übers Kiten, ja, genau. Eine Anleitung. How to. Ich gebe es auch Stefan gegen Stefan gegen Stefan.
Stefano.
Stefano. Ja. Ja, dann würde ich sagen, wünschen wir euch gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.